Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcast-Formates Logistik auf den Punkt. Heute widmen wir uns einem Thema, das in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft eigentlich ganz, ganz weit oben auf der Prio-Liste stehen sollte. Nämlich, wir schauen uns an, was die Logistik in Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit alles machen muss und machen kann. Im letzten Jahr, so habe ich recherchiert, haben die Experten des UN-Klimaprogramms schon festgestellt, dass eine Politik, die wir jetzt so weiterführen, zu einer Erderwärmung führen würde von 3,1 Grad Celsius. Und die geben auch die Empfehlung, dass wenn wir die Erderwärmung auf bis zu 2 Grad begrenzen wollen, dass die Emissionen dann 2030 um ca. 30% und 2035 um fast 40% gegenüber dem Stand von 2019 sinken müssten. Wenn man jetzt auf die Logistik schaut, dann sind wir alle in einer Branche tätig, die sowohl in Deutschland als auch global so für ca. 7 bis 8% der CO2-Emissionen verantwortlich zeichnet. Interessant ist, wenn man die Sektoren anschaut, dass in fast allen Sektoren, in denen Emissionen gemessen werden, die Emissionen zurückgehen, nur nicht im Verkehrsbereich. Das heißt, der Anteil des Verkehrs an den CO2-bedingten Emissionen, der steigt kontinuierlich. Jetzt gab es ja in den letzten Jahren ziemlich viel Dynamik auf europäischer Ebene. Ist ja sehr viel Druck entstanden worden durch unterschiedlichste Verordnungen, die dann am Ende in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Und festzustellen war jetzt in dem letzten halben bis dreiviertel Jahr, dass die EU-Kommission sich neu strukturiert hat, jetzt die Omnibus-Verordnung gekommen ist und viele Dinge abgeschwächt werden und die Probleme aber trotzdem nicht gelöst sind. Und in vielen Unternehmen, und ich vermute, das hören wir gleich auf, auch noch, ist natürlich sehr viel Angst da zur Investition, zu Veränderungen durch Kriegskonflikte, durch eine anhaltende wirtschaftliche Schwächeperiode. Also das Thema Nachhaltigkeit ist gefühlt stärker in den Hintergrund gerückt, als es eigentlich sein sollte. Wir haben also Handlungsbedarf, aber offensichtlich tun wir noch nicht ausreichend genug. Zu dem Thema habe ich mir 3 Gäste eingeladen. Zunächst meinen Stammgast Stefan Opel, Geschäftsführer von NG Network. Stefan, herzlich willkommen.
Dankeschön, freue mich wieder sehr, dabei sein zu dürfen.
Dann wird unsere Runde ergänzt durch Maja Heimal. Maja ist Niederlassungsleiterin der Transland-Spedition als Teil der Zufall Logistics Group. Ist ja ein Gesellschafter von NG Network. Liebe Maja, schön, dass du dabei bist.
Dankeschön.
Dann haben wir neben Stefan und Maja noch Steffen Landsiedel, den ich in unserer Runde begrüßen darf. Steffen ist bei NG Network für IT- und Logistikprojekte, unter anderem auch für die Themen der ökologischen Nachhaltigkeit verantwortlich. Steffen, herzlich willkommen in unserer Runde.
Hallo Christoph, danke.
Ja, wenn man jetzt über ökologische Nachhaltigkeit nachdenkt und mal auf das versucht zu beziehen auf einen Kooperationsverbund wie NG Network, dann stellt man sich ja schon die Frage, wie kann denn eigentlich die Zentrale eines solchen Kooperationsverbundes, wie kann der eigentlich einen Beitrag leisten, um so Themen der ökologischen Nachhaltigkeit voranzutreiben? Denn da sind ja viele unterschiedliche Unternehmen, heterogene Unternehmen, die eigenständige Entscheidungen treffen und die vermutlich auch alle eine eigene Strategie haben, wie sie mit dem Thema umgehen. Deswegen meine erste Frage, Stefan, an dich. Warum ist jetzt das Thema ökologische Nachhaltigkeit gerade im Moment so relevant? Warum treibt ihr das gerade im Moment sehr stark voran? Und wo sind da eigentlich die Grenzen auch für eine Zentrale in einem Stückgutverbund?
Ja, du hast vorhin ja schon in der Anmoderation aufgezeigt, wie wichtig dieses Thema ist und wo wir in den nächsten Jahren landen werden oder auch landen würden, wenn wir nichts tun. Wir haben uns mit unseren Gesellschaften wirklich intensiv über dieses Thema unterhalten. Und es ist völlig richtig, was du sagst. Jeder der Gesellschafter hat eine Nachhaltigkeitsstrategie, die auch über das Netzwerk hinausgeht. Das Stückgutnetzwerk ist aber für alle Gesellschafter natürlich eine ganz, ganz wichtige Produktionsmaschine, um die Themen im Transportbereich, auch im nachgelagerten Bereich anzuschieben. Das heißt, wir brauchen hier wirklich eine hohe Transparenz und haben uns deshalb gefragt, was können wir als Netzwerk denn tun? Und da wir nicht mit 180 oder 200 Partnern arbeiten, sondern wirklich mit 6 großen Gesellschaftern und einigen großen Partnern, haben uns dazu Gedanken gemacht. Und ich glaube, dass das ganz große Thema, und du sprachst es vorhin an, Klimakrise, wie gehen wir damit um, wird ja so ein Stück weit im Moment völlig vernachlässigt aufgrund der geopolitischen Themen. Und jeden Tag hörst du ja neue Hiobsbotschaften. Das Thema fällt ja völlig hinten runter. Und wir haben von unserer Seite aus ganz klar definiert, was heißt das denn? Gesellschaftliche Verantwortung auch für die nachfolgenden Generationen. Denn ich bin ganz ehrlich, die jungen Leute, die werden uns nicht fragen, was passiert denn wann, wo, irgendwann, sondern die werden uns fragen, warum habt ihr nichts getan? Was habt ihr denn verpasst? Welchen Planeten hinterlasst ihr uns denn? Und das war für uns ein Stück weit auch ausschlaggebend zu sagen, wir müssen unabhängig von den Vorschriften, von den Vorgaben, von den Regulierungen, müssen wir ran. Und wir haben vor 14 Tagen einen ganz aktuellen Bericht der Bertelsmann Stiftung bekommen. Wir liegen im Bereich der OECD-Länder absolut auf Platz 5 oder momentan noch auf Platz 5 im Bereich der Wirtschaftlichkeit. Dort liegen wir noch aktuell. Es gibt aber eine Bewertung der sogenannten Sustainable Governance Indikators. Und da fallen wir so weit hinter andere Länder zurück. Und wenn wir uns da nicht drum kümmern, dann werden wir in den nächsten 2, 3, 5 Jahren durchgereicht. Und insofern ist das ein Thema, dem wir uns nicht verschließen können, dem wir uns nicht verschließen wollen. Und dieses Thema ist für uns auch als Netzwerk mit den Gesellschaften dann wirklich auch ein Stück weit eine strategische Ausrichtung.
Wenn man jetzt nochmal darüber nachdenkt, was eure Rolle dann dabei ist, also es muss ja irgendwie eine Rollenverteilung geben, zentrale Gesellschafter, Partnerunternehmen. Ne? Ihr habt ja nicht nur 6 starke Gesellschafter, sondern auch zahlreiche Partnerunternehmen. Wie ist jetzt da die Rollenverteilung? Was könnt ihr eigentlich bewirken als Zentrale?
Also wir versuchen als Zentrale dieses gemeinsame Commitment aufzusetzen. Was heißt das für die Gesellschaft? Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Wo wollen wir gemeinsam hin? Was können wir gemeinsam tun? Und wir entwickeln aktuell auch für das Netzwerk eine entsprechende Governance. Hinter dieser Governance steht dann eine Roadmap, die wir mit den Gesellschaftern diskutieren, die wir mit den Gesellschaftern abarbeiten. Wir werden für das gesamte Netzwerk einen Carbon Footprint erstellen. Wir werden diesen Carbon Footprint aber auf Sendungsebene darstellen. Wir brauchen diese Transparenz auch, um Sendungen durch das Netz bündeln und verteilen, also Emissionswerte bündeln und verteilen zu können. Das können wir nur, wenn wir diese Plattform nutzen. Das wäre deutlich komplizierter, wenn die Gesellschafter das in Eigenverantwortung regeln würden. Und dieses Thema Klima oder zukünftige klimaneutrale Netzwerkprodukt, CO2-freies Stückgutnetzwerk, man muss ja vorsichtig sein, wie man das ganze Thema nennt. Es gibt ja schon die ersten Juristen, die sich mit sowas beschäftigen. Das ist unser Anspruch für die nächsten Jahre. Wobei, auch das muss man ganz klar sagen, einen konkreten Zeithorizont zu definieren, ist schwierig. Du siehst es ja selbst, es gibt Unternehmen, die sagen, bis 2030 vollumfänglich klimaneutral zu agieren. Blödsinn, das werden wir nicht schaffen. Das ist nicht realistisch. Dazu sind wir auch zu sehr von den politischen Entscheidungen abhängig. Ladeinfrastruktur, diese Themen, glaube ich, brauchen wir heute gar nicht alle aufzuzählen. Das wird einige Jahre dauern. Wir haben aber auch auf EU-Ebene jetzt einfach eine vernünftige Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe, die auch mit gewissen Zeiten hinterlegt ist. Das hilft uns natürlich ein Stück weiter. Und man muss dazu sagen, ich glaube, die neue Bundesregierung hat auch verstanden, dass man jetzt dazu Geld in die Hand nehmen muss und auch den Mittelstand fördern muss. Da warten wir ab. Im Moment ist das so ein Stück weit eine Warteschleife, in der wir uns befinden. Nichtsdestotrotz haben wir den Vorteil, dass wir durch die starken Gesellschaften natürlich auch wirtschaftlich ganz anders aufgestellt sind und diese Themen nach vorne schieben können.
Also letztendlich hast du gesagt, wenn man es so richtig versteht, wir brauchen natürlich ein gemeinschaftliches Verständnis davon irgendwo, ja. Also ein Denkrahmen, den brauchen wir irgendwo als Basis. Und was ihr machen könnt im Prinzip als Service Dienstleister innerhalb eines Netzwerkes ist eben vor allen Dingen auch die technische und die datenbezogene Grundlage zur Verfügung zu stellen. Ne? Ich würde noch mal einen Punkt ganz gerne verstehen. Du hast es vorhin so kurz als Schlagwort genannt. Du hast, finde ich, einen sehr guten Begriff und der zeigt, glaube ich, auch die Herangehensweise vieler Unternehmen eben auch. Vielleicht kann Maja das auch bestätigen. der grüne Korridor, ne? Du hast gesagt, wir müssen irgendwie mit grünen Korridoren anfangen. Oder ich könnte mir auch vorstellen, es gibt so eine Art wie, ja, ich sag mal, so eine Art grüne Rundläufe, ne? Im Nahverkehrsbereich dann eben auch. Was würde das bedeuten, ganz, ganz konkret in der Umsetzung? Also rede ich dann von bestimmten Linien, die elektrifiziert stattfinden, rede ich von bestimmten Nahverkehrstouren, die elektrifiziert stattfinden?
Sowohl als auch. Also Punkt-zu-Punkt-Belieferung zum Beispiel. Die Maya kann da gleich aus dem Hause Zufall das Ganze nochmal ein Stück weit ausführen. Das sind einfach diese verschiedenen Ebenen. Es gibt das Thema Hauptlauf, es gibt aber auch die Punkt-zu-Punkt-Belieferung, wo ich mit diesen Elektrofahrzeugen in einem Teil des Netzwerkes oder in einem Netzwerk des Gesellschaftes in der Lage bin, zuzustellen, abzuholen, diese Transporte darzustellen. Damit beginnen wir und dieses Thema wird dann vollumfänglich in den nächsten Jahren über das gesamte Netzwerk ausgerollt. Aber Maya, vielleicht hast du noch zwei, drei Sätze zu diesem Thema.
Ja, wir als Zufall haben ja da in diesem Jahr ein Projekt gestartet, unser Premium E. Und da vernetzen wir die Standorte mit elektrifizierten Hauptläufen, um es so zu sagen. Das heißt, die Standorte unserer Niederlassungen sind mit E-Transporten vernetzt in den Hauptläufen und wir haben eben auch die Möglichkeit, im Nahverkehr mit E zuzustellen und abzuholen.
Also zeigt ja, dass man im Prinzip das Thema angeht mit vielen kleinen Schritten, ne? Nicht mit einem großen Schritt, sondern mit ganz vielen kleinen Projekten. Vielleicht kommen wir, würde ich vielleicht noch mal ein paar Minuten nach hinten schieben, Maya, die Idee oder das Produkt auch, das ihr jetzt gelauncht habt, das ist ja hochinteressant. Werden wir gleich noch mal eingehen. Ich habe jetzt gelernt, Stefan, also eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür sind Daten. Und da kommt dann Steffen ins Spiel, der sozusagen der Herr der Daten dann innerhalb der NG-Network-Zentrale eben auch ist. Steffen, jetzt habt ihr ja eine Arbeitsgruppe eingerichtet zu dem Thema ökologische Nachhaltigkeit auf Ebene der Zentrale. Kannst du uns ein bisschen mehr über die Arbeitsinhalte und auch über die Themen, sag ich mal, die ihr jetzt Schritt für Schritt angeht, kannst du uns da ein bisschen mehr berichten?
Ja, in dieser Arbeitsgruppe ökologische Nachhaltigkeit sitzen Experten aus unseren Gesellschafterbetrieben, die das komplette Thema auch in der jeweiligen Gesellschaft vollumfänglich abdecken, also nicht nur diesen klassischen Fokus haben auf das Thema nationales Stückgut NG-Network, sondern auch immer den Gesamtüberblick für Gebrüder Weiß, für Hellmann haben. Super viele Themen, super viel Input auch über die verschiedensten Themenbereiche, die wir da kriegen, Science-Based Target als Beispiel, wo dann auch die Gesellschaften sich entsprechend zertifizieren lassen, die ESG ein wichtiges Thema, aber dann natürlich auch diesen Fokus von diesen übergeordneten starken Themen auf das Thema nationales Stückgut in Deutschland. Herausforderung ganz klar im Bereich der Daten. Maya hat es gesagt, es werden E-LKWs eingesetzt. Diese E-LKWs fahren Stand heute auf den Straßen, die stellen für NG-Network-Sendungen zu. Aber ich als Speditionspartner, der vielleicht auch Sendungen auf diesem LKW hat, der weiß gar nicht, dass diese LKWs gerade meine Sendung zustellen. Das heißt, im Blickwinkel die Bewertung, was für ein LKW, was für eine ziehende Einheit habe ich denn aktuell im Einsatz, war bisher noch gar nicht Fokus bei uns.
Also sozusagen stärker sendungs- und daraus sozusagen sendungsorientiert heißt eben auch ein Stück weit kundenorientiert, ne? Die sozusagen CO2-Emissionen irgendwie zu tracken, weil ihr habt ja immer Doppelfunktionen in euren Netzwerken und da ist ja immer die Frage, was wird wo wie reingerechnet. Ne?
Genau, also aktuell ist es wirklich so, wir gehen über klassische Durchschnittswerte, sind da mit unseren Sendungsdaten bei Ecotrans IT angebunden. Das heißt, wir kriegen auf Basis von Auslastung, Leerlaufkilometern für Vorlauf, Hauptlauf, Nachlauf, den Sendungsgewichten, CO2-Werte je Sendung zurückgespielt. Mhm. Aber das sind halt wirklich komplette Durchschnittswerte. Komplette Annahmen, komplette Daten, die man einmal hinterlegt hat und dann auch immer wieder berechnet werden. Und da haben wir jetzt den Anspruch, dass wir auch hier einfach die Echtdaten, also das, was wirklich an Verbräuchen gesendet wurde, Primärdaten Schritt für Schritt mit zu bekommen, zu übermitteln, dann auch die echten Werte rauszugeben, aber dann natürlich auf der anderen Seite auch überlegen müssen, wie kann man dann für den Kunden, der einen anderen Blickwinkel hat, dann auch diese Daten zur Verfügung stellen, weil es hat keinen richtigen Mehrwert für den Kunden, wenn jetzt zweimal die Woche die Sendung mit einem E-Lkw gefahren wird und die restliche Zeit ganz normal mit dem Lkw, Euro 6 Lkw, das ist der klassische Standard. Auch heute noch in 2025, auch die nächsten Jahre wird eher der Euro 6 Lkw der klassische Standard im normalen Stückgut sein, solange man keine Premium-Produkte, wie das von Maya erwähnte, beauftragen tut, um halt auch wirklich für den Kunden sinnvolle Daten zur Verfügung zu stellen.
Wenn man jetzt nochmal auf die Messung schaut, ist ja auch eine ziemliche Zeitreise jetzt gewesen in den letzten Jahren. Wir haben ja mehrere DIN-ISO-Verordnungen gehabt. Jetzt sind wir gerade, glaube ich, bei der 14083 gelandet. Ist das auch eure Basis, mit der ihr rechnet, oder wie muss man sich das vorstellen?
Wir orientieren uns an der 14083. Wir aus Sicht Netzwerk haben jetzt die nächste Herausforderung, unsere Standorte zu bewerten. Also wir waren aktuell vollumfänglicher Fokus rein auf der Straße, was ist im Vorlauf, Hauptloch, Nachlauf passiert. Wichtig jetzt auch, dass wir wissen, welche Standorte haben wir bei uns im Netzwerk und auch, wie kann man die gemäß ISO dann auch entsprechend in die Bewertung mit berücksichtigen, was passiert im Umschlagslager. Dafür haben wir unser komplettes Netzwerk abgefragt, wie alt sind die Umschlagslagerhallen, welche Planung gibt es auch in den nächsten Jahren, diese zu modernisieren, oder wer hat aktuell eine recht neue Umschlagshalle bei sich auch.
Das heißt, ihr messt dann im Zweifelsfall auch ein energieautarkes Lager beispielsweise. Das würde man irgendwo in der Berechnung finden.
Also wir werden das jetzt nicht tagesbezogen messen, sondern auf Basis von Durchschnittswerten Informationen, die wir von den Betrieben kriegen, da Parameter hinterlegen, die dann ISO-normkonform sind, um halt auch wirklich zu sagen, ich habe die Photovoltaikanlage, ich bekomme irgendwo die alternativen Energieträger, ich habe einen Strommix drin, das sind halt Stammdaten, die wir dann regelmäßig abfragen, aktualisieren. Das sind dann die Grundlagen für die Berechnungsmethodiken.
Also eigentlich, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen darf, eigentlich total undeutsch, ne? mit Schätzwerten da ranzugehen und einfach zu sagen, jetzt bin ich sozusagen, wir schreiten jetzt mutig voran und versuchen zu messen, der Durchschnitt ist besser als gar kein Wert. Ne? Die deutsche Gründlichkeit würde ja sagen, nur der Wert, der auf zwei Stellen hinterm Komma genau berechnet ist und belegbar ist, das ist der, den wir nutzen. Aber ihr kommt mehr vom Machen als vom darüber philosophieren. Ja, das ist ja schon
aber die Norm gibt es auch her, Christoph. Die Norm gibt es her. Man kann das ja durchaus so tun und wir wollen uns ja auch nicht verlaufen. Ne? Also wenn wir da in der Gruppe zusammensitzen, das sind ja schon Diskussionen, die sehr detailliert sind. Die beiden Kolleginnen und Kollegen können es ja bestätigen. Und letztendlich musst du ja, wenn du die neuen ESG- und Nachhaltigkeitsberichtspflichten dir anschaust, irgendwann ja in diese Richtung laufen. Auch wenn wir als Netzwerk selbst sagen können, naja gut, betrifft die Gesellschafter. Aber wir brauchen ja auch eine Linie, um diese Prozesse darzustellen, um auch wirklich sagen zu können, was passiert da in den nächsten Jahren. Man kann es durchaus auch als Chance für eine Innovation auch in puncto Effizienz und nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit sehen.
Ja, absolut, absolut. Ich will vielleicht nochmal einen ergänzenden Faktor mit reinbringen, Steffen. Du hast ja jetzt auch über CO2-Emissionen gesprochen und das ist ja so in der, sag mal, in der öffentlichen Wahrnehmung auch so der Hauptfaktor, wenn wir über ökologische Nachhaltigkeit sprechen. Es gibt natürlich noch mehr Negativeffekte sozusagen des Verkehrs, ne? Wenn man alleine an Lärm denkt, wenn man an möglicherweise eben auch an Feinstaub denkt und andere Faktoren, die auch eine Rolle spielen, messt ihr das auch? Spielt es auch eine Rolle in euren Themen oder fokussiert ihr euch auf die CO2-Emissionen?
Thema ja, Lärm eher weniger. Thema Verkehre fokussieren wir uns darauf, dass wir es auch irgendwo hinkriegen, die Auslastung auf den fahrenden Einheiten zu optimieren. Das heißt, dass wir möglichst volle Hauptlauf-LKWs planen. Wir haben ein Projekt in der Hauptlauf-Optimierung initiiert, um halt dann auch mit einer Verkehrsvermeidung CO2 zu sparen, anstatt irgendwo den leeren LKW von A nach B fahren zu lassen, lieber die voll ausgelasteten LKWs vielleicht nicht im regelmäßigen Takt fahren zu können, um damit dann auch den Ausstoß hinten raus zu verringern.
Also sozusagen der Weg über die Auslastung in die CO2-Emissionsreduktion alleine durch Vermeidung, ne? Ja, okay. Maya, ich möchte dich nochmal wieder mit in die Runde einbinden. Du vertrittst ja mit Transland eben ein Unternehmen der Zufa Logistics Group und ist ja auch ein Gesellschafter der von NG Network. Und, ihr habt einen wunderbaren Begriff beziehungsweise Geschäftsführer einen wunderbaren Begriff kreiert, den ich tatsächlich auch immer gerne mit Verweis auf ihn verwende, nämlich den Begriff der Enkeltauglichkeit. Ja, das ist ein wunderbarer und sehr passgenauer Begriff, der ja dafür steht, dass ihr ja nicht nur so weit planen wollt, wie ihr auch schaut, sondern vielleicht ein ganzes Stückchen weiter. Ja, und euch mehr Gedanken macht. Kannst du uns noch mal ein bisschen die Rolle, die Bedeutung des Themas ökologische Nachhaltigkeit für Zufall Transland noch mal ein bisschen deutlicher erläutern? Welche Rolle spielt das bei euch im Unternehmen?
Ja, wir haben uns Gedanken gemacht, speziell natürlich unser Inhaber Peter Müller-Kronberg, wie er sein Unternehmen führen möchte. Und er hat auch einen Sohn, ich habe auch zwei Kinder und wir möchten einfach das Unternehmen enkeltauglich aufstellen. Das, was Stefan auch zu Beginn schon mal gesagt hat, wir möchten unseren Kindern einfach eine gute Welt hinterlassen. Und was bedeutet das bei uns, bei Zufall? Es bedeutet eben nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, sondern wir verankern das in den Begriffen People, Planet und Profit. Denn wir möchten einmal natürlich gut zu den Menschen sein. Denn nur wenn wir gute Menschen für unser Unternehmen haben, können wir das langfristig aufstellen. Wir müssen wirtschaftlich erfolgreich sein und wir möchten den Planet schonen sozusagen. Und wir haben einfach mal angefangen. Du hast eben zu Steffen gesagt, naja, jetzt macht ihr einfach mal los. Ne? Genau, also wir Spediteure, wir haben ja oft so eine Hands-on-Mentalität und für uns ist einfach wichtig, anzufangen. Wir haben angefangen, wir haben Ende 2023 die ersten Tests gemacht mit E-LKW und der Inhaber hat dann einfach das Budget freigegeben und wir haben 14 E-LKW bestellt, die für uns im Einsatz sind. Und wir haben dann eine Projektgruppe gebildet, um diese LKWs auch bestmöglich einzusetzen. Natürlich für die Wirtschaftlichkeit und für die Umwelt, um die Kunden gut bedienen zu können.
Ja, also ihr seid da schon ein ganzes Stück weiter. Ja, also ihr habt sehr, sehr frühzeitig auch angefangen, das Thema voranzutreiben. Jetzt hast du vorhin ja schon erwähnt, und da wird ja jetzt seit Jahren auch drüber diskutiert, aber es gibt wenig wirklich griffige Beispiele. Ihr habt jetzt tatsächlich auch den Mut gehabt und gesagt, wir gehen mit einem Eco-Produkt sozusagen, gehen wir jetzt in den Markt rein. Steffen hat vorhin auch gesagt, ne, das Premium-Produkt sozusagen. Die Frage ist natürlich jetzt aus Kundensicht, ist da die Leistung Premium oder ist der Preis Premium oder beides? Vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr über das neue Produkt erzählen. Wie seid ihr dazu gekommen und was ist der Bestandteil und möglicherweise eben auch, wie gibt es schon Resonanz kundenseitig dazu?
Ja, also wir sind ja Teil des Netzwerks, unter anderem der NG und wir müssen natürlich, also wir sind nicht alleine, sondern wir haben die Kunden, wir haben das Netzwerk, die Partner und alles muss ineinander spielen. Und wir haben uns überlegt, wie fangen wir jetzt eigentlich an? Und da haben wir gesagt, okay, lass uns einfach simpel anfangen und lass uns unsere eigenen Standorte vernetzen. Das heißt, unsere E-LKWs, Premium-E-Produkt, die fahren zwischen unseren Standorten, also beispielsweise zwischen Fulda und Haiger oder zwischen Fulda und Göttingen hin und her. Fulda steuert dabei die Hauptläufe und fungiert auch als Gateway. Von Haiger nach Grammetal zu fahren, ist jetzt im Moment noch nicht möglich. Das schafft der LKW von der Leistung her nicht. Das heißt, wir ziehen diese Sendung über Gateway oder mit einem Zwischenstopp und vernetzen so eben die Standorte. Mhm. Was heißt das für den Kunden? Natürlich ist es so, dass die Investitionen in die neue Technik enorm sind. Wir haben 16 Ladepunkte an unseren Standorten, die mussten errichtet werden. Wir haben in die E-LKWs investiert und das, obwohl der Staat ja dann auch irgendwann die Förderung gestrichen hat. Mhm. Und natürlich bedeutet das ja einen Kostenaufwand. Mhm. Wir haben aber durchaus Erfolge. Also wir haben ja im Februar diesen Jahres das Produkt bei uns hier in Haiger gelauncht und wir hatten eine sehr große Anfrage auf die Transporte, wie das geht. Und ja, jetzt bedarf es noch den ein oder anderen Kunden mehr, das muss ich schon sagen, weil, wie Stefan auch gesagt hat, das Thema ökologische Nachhaltigkeit in Zeiten wirtschaftlicher Anspannung etwas in den Hintergrund geraten ist. Aber in der letzten Woche konnten wir wieder einen Neukunden aufschalten, der uns jetzt seine Transporte übergibt. Und es ist eigentlich ganz witzig entstanden. Er hat nämlich bei der Anlieferung bei der Lieferung an seinen Kunden hat sein Kunde gesagt, wow, da steht ja ein E-LKW auf dem Hof. Und so sind wir da dran gekommen.
Also das, klar, das sind jetzt sind mühevolle Schritte, ne? Das glaube ich, das haben wir alle, hören wir vom Markt, hören wir im Markt auch immer wieder, ne? Dass das nicht so ganz einfach ist. Aber vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen erzählen darüber, wenn du jetzt als Niederlassungsleiterin ja auch zu tun hast mit Ausschreibungen beispielsweise von Verladern. Welche Rolle spielt da wiederum das Thema sowohl nicht nur CO2-Emissionen, Einsatz von E-LKWs, also beispielsweise irgendeine E-LKW-Quote, spielt das schon verstärkt eine Rolle jetzt?
Also es wird verstärkt nach Nachhaltigkeitskriterien gefragt. Es wird auch verstärkt nach sozialen Kriterien gefragt. Also nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch die soziale Nachhaltigkeit der Unternehmen wird angesprochen und muss angegeben werden. Jetzt eine E-LKW-Quote sind wir noch nicht konkret gefordert worden in einer Ausschreibung, aber spielt eine immer größere Rolle und auch unser Vertrieb merkt, dass es in der Kundschaft ja viel öfter angesprochen und nachgefragt wird.
Stefan, jetzt spielen wir den Ball an die Zentrale zurück. Wenn Maya diese Anforderungen im Markt spürt und die Vertriebler das wahrscheinlich im gesamten Netzwerk eben auch merken, dann ist vermutlich der Druck, mal in erster Linie zumindest mal in der Lage zu sein, Transparenz zu zeigen, relativ groß. Wäre es denn dann auch wirklich denkbar, dass eine Kooperation mit starken Gesellschaftern vielleicht sogar versucht, innerhalb des Kooperationsverbundes eine entsprechende Infrastruktur für Lademöglichkeiten aufzubauen? Gibt es solche Gedankenspiele? Wir hören das ja im Markt, dass der ein oder andere Spediteur solche Ideen auch verfolgt.
Also auch das wird in unserer Gruppe diskutiert. Das ist das A und O. Wenn du die Infrastruktur, die Ladeinfrastruktur nicht hast, kannst du diese Projekte einstampfen. Du brauchst die Ladestruktur, die Infrastruktur vor Ort, um entsprechend auch disponieren zu können. Das heißt, auch die Disposition dieser E-Fahrzeuge wird ja sich völlig anders zukünftig darstellen als aktuell mit normalen Dieselfahrzeugen. Das betrifft irgendwann auch die Hauptläufe. Wenn wir unsere Hauptlauf-Thematik, unsere Hauptlauf-Optimierung im Moment uns anschauen, inklusive der Vorholung, inklusive der Zustellung, das wird zukünftig völlig anders laufen. Die Infrastruktur ist ein Riesenthema. Du hast hier natürlich in den verschiedenen Bundesländern auch unterschiedliche Standards. Du hast unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt Industriegebiete, da kommt halt kein Strom, um einen Megacharger hochzuziehen. Da gibt es das halt nicht. Da muss man sich überlegen, wie man damit umgeht. Das ist wirklich schwierig. Also es gibt dieses Projekt aber jetzt auch, oder dieses Projekt wird jetzt auch gefördert durch die Bundesregierung. Es gibt ja neue Pläne, um das nicht nur zu fördern, sondern auch diese Infrastruktur weiter auszubauen, sowohl an den Autobahnen, aber auch an öffentlichen Rastplätzen zum Beispiel. Das brauchen wir. Das ist aber ein langer Weg. Deshalb auch verschiedene kleine Schritte, so wie Maya das gerade beschrieben hat. Auf der anderen Seite müssen wir es tun. CO2 wird teurer. Jedes Jahr werden die Preise sich verändern. Wir dürfen nicht vergessen, die Kunden werden auf dieses Thema weiterhin aufspringen. Und es wird kein Weg dran vorbeilaufen, die Geschichte jetzt nach vorne zu schieben. Das wird nicht funktionieren. Also wir möchten das auch im gesamten Netzwerk entsprechend umsetzen. Maya, du hattest aber
noch. Ich möchte das nochmal gerne bestätigen, was du sagst, Stefan. Wir haben ja im letzten Jahr einen Transport oder wir sind mit 3 LKWs von unserem Kunden Otto Bock zu den Olympischen Spielen nach Paris gefahren. Und es hat 2 Tage gedauert, bis der LKW dort angekommen ist. Und an den Raststätten ist es teilweise schwierig, noch zu laden, ne? Da müssen die absatteln, damit die Zugmaschine an die Tanksäule fahren kann. Und ja. Das muss sich einfach ändern. Wir brauchen auch auf unseren Rastanlagen Infrastruktur für die E-LKWs.
Und dazu brauchst du wieder völlig andere Konzepte, denn die Parkplätze, die wir jetzt ja für die Lkw schon nicht haben, gehen ja auch verloren. Uns fehlen in Deutschland 30.000 Lkw-Stellplätze, das heißt, du brauchst eine noch höhere Anzahl. Darüber hinaus müssen wir technikoffen sein. Also nimmst du jetzt mal den E-Bereich, nimmst du HVO 100, nimmst du Wasserstoff. Es gibt ja auch eine Wasserstoffstrategie jetzt wieder in der neuen Bundesregierung, wobei dieses Thema wirklich sehr, sehr schwierig ist, sehr kompliziert ist. Wenn man sich überlegt, dass auf europäischer Ebene deutlich weniger Wasserstoff zur Verfügung steht als das, was man vor 5 Jahren geplant hat. Also auch die Elektrolyseure einfach nicht vorhanden sind, die Produktion dieser Elektrolyseure enorm teuer sind. Wir müssen uns mit allen Techniken beschäftigen und ich glaube, auch im Moment können wir noch nicht definieren, wo die Reise tatsächlich hingeht. Es scheint so zu sein, dass die E-Fahrzeuge so stark und leistungsfähig werden, dass sie die Nase vorhaben. So sieht es aus, aber ich würde jetzt den Wasserstoff zum Beispiel auf keinen Fall abschreiben.
Steffen, ich nehme dich noch mal einmal mit in die Runde rein. Mir wäre nochmal wichtig, nochmal auf euer Projekt zu kommen, was ihr jetzt in der Zentrale eben auch macht. Du hast ja gesagt, da sind unterschiedliche Teilnehmer aus den einzelnen Partnerbetrieben dann eben auch dabei. Wenn du jetzt vielleicht schon mal 1 oder 2 Jahre weiter nach vorne denkst und sagst, ich möchte jetzt mal den Erfolg des Projektes, den möchte ich jetzt mal bewerten. Woran machst du den fest? Also wann ist das Projekt für dich wirklich erfolgreich gelaufen?
Also in 2 Jahren werden wir definitiv noch keinen Projektabschluss haben, sondern vielleicht einen Zwischenstand. Ich fände es für mich wichtig, wenn wir sagen können, folgende Fahrzeuge hatten wir täglich wirklich im Vorlauf, Hauptlauf, Nachlauf im Einsatz und diese Fahrzeuge waren halt in einer gewissen Quote Euro 6 LKWs, waren dann die klassischen alternativen Antriebe, Wasserstoff-LKWs, E-LKWs, also was es alles gibt und dass man da wirklich transparent darstellen kann, wie viele Einheiten haben wir denn pro Tag bei uns im Netzwerk im Einsatz und wie ist die Quote dann mit den herkömmlichen Antrieben, den neuen Antrieben, darauf aufbauen, dann eigentlich in den nächsten Jahren dann auch eine hoffentlich positive Entwicklung sehen kann, dass sich der Bereich der alternativen Antriebe in eine weitere, höher steigende Richtung entwickelt.
Wunderbar. Vielleicht, Maja, an dich auch quasi eine bisschen zusammenfassendere Frage. Was würdest du sagen, was sind jetzt so die 1, 2 Kernmaßnahmen von Zufall, die wir vielleicht in diesem und auch im nächsten Jahr in Bezug auf Nachhaltigkeit ökologische Nachhaltigkeit erwarten können?
Also wir planen natürlich weiterhin zu investieren. Wir sind dabei allerdings auch technologieoffen. Das heißt, wir würden uns nicht nur auf eine Technologie fokussieren. Im Moment ist es aber so, dass der E-LKW das ist, was die Reichweiten bietet, was die Zusammenladung der Güter bietet. Und deswegen haben wir jetzt auch in diesem Jahr wieder noch 2 LKW angeschafft in dem Bereich. Und wir können uns vorstellen, dass unser Produkt weiterzuentwickeln, dass man zum Beispiel Teilstrecken buchen kann, also nur die Nahverkehrsabholung, nur die Zustellung, nur den Hauptlauf, dass man da ein bisschen weitergeht und natürlich, ja, dass unsere Gebiete weiter ausbaut mit alternativen Antriebstechniken. Mhm.
Also wir wünschen uns gerade die Schlagzeile am Ende des Jahres Premium E von Zufall, ein Riesenerfolg. Die Schlagzeile wünschen wir uns auf jeden Fall. Stefan, du hast zum Abschluss die schwierigste Frage zu beantworten. Du wirst dich wahrscheinlich mit aller Macht gegen eine Antwort sträuben, aber das muss ich dich bei dem Thema natürlich fragen. Du hast ganz am Anfang mal diesen Begriff grünes Netzwerk genannt. Ne? Jetzt spinnen wir mal so in die Zukunft rein. Ist es realistisch, dass wir in 10 Jahren vielleicht davon sprechen können, dass wir ein also quasi 100% grünes Netzwerk haben, dass wir Umschlagslager, Lagerhallen, energieautark betreiben, dass wir im Wesentlichen Elektroantriebe, die zumindest mal lokal emissionsfrei sind, vollständig nutzen. Ist das ein realistisches Szenario in 10 Jahren oder sind das eher 20 Jahre?
Also wenn die geopolitischen Voraussetzungen so bleiben, wie sie jetzt sind, brauchen wir wahrscheinlich gar nicht drüber nachzudenken, dann wird sich das noch weiter in die Zukunft schieben. Aber ich glaube, in Richtung in einem großen Korridor, 15, vielleicht 20 Jahre, ist das ein Thema, was man sich vornehmen muss. Bis dahin werden noch viele Dinge passieren. Bis dahin werden auch politische Themen sich verändern. Die CO2-Bepreisung nochmal eine ganz andere sein. Aber wir sind uns sicher, dass bis dato auch der Strom deutlich billiger wird, dass die Fahrzeuge deutlich billiger werden, die Reichweiten sich verändern. Wir brauchen auf der anderen Seite trotzdem aber auch das Personal. Wir müssen es umsetzen, auch Leute, die mit den Fahrzeugen umgehen. Auf der anderen Seite müssen wir es nach vorne schieben, denn das ist für uns auch gerade in Bezug auf ein Employer Branding wichtig. Ne? Also das Thema hatten wir ja heute nun noch gar nicht angesprochen. Wenn uns junge Leute fragen, Mensch, was bietet ihr für Perspektiven? Dann wird häufiger gefragt, was läuft denn in diese Richtung, als nach den letzten 100 Euro, die dann vielleicht auf dem Gehaltszettel stehen. Das darf man nicht vergessen. Die neue Generation tickt ein Stück weit anders. Und ich glaube, wir haben die Möglichkeit, in Summe, sowohl die Betriebe, aber auch wir in Summe, netzwerkübergreifend, dadurch unsere Prozesse zu verbessern, denn Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit wird nur einhergehen mit einer entsprechenden digitalen Ausrichtung, sonst kriegst du das Thema keinesfalls gebändigt. Das ist enorm wichtig, das sehen wir auch, wenn wir die Daten analysieren, wenn wir uns das anschauen. Aber wenn wir ein ganz grünes Netzwerk in 15 Jahren schon haben sollten, dann wären wir da, glaube ich, in einer sehr, sehr guten Geschwindigkeit unterwegs. Aber das Commitment der Gesellschafter ist da, das muss man ganz klar sagen. Und diese Maßnahmen wie dieses Premium E zeigen ja auch dieses Commitment der Gesellschafter einfach auf. Und ich glaube, den Vorteil haben wir, denn eins dürfen wir nicht vergessen, wenn du mit vielen kleinen Unternehmen arbeitest, die musst du ja mitnehmen. Du musst die Daten bekommen, du musst diese Unternehmen müssen investieren. Dass das Thema, wie finanziere ich sowas als kleiner Unternehmer oder als typischer Mittelständler, was sagt mir eine Hausbank dazu, ne? Taxonomiegeschichte, auch wenn es immer heißt, ja, wir stehen da an ihrer Seite. Christoph, wir wissen alle, wo im Moment die Reise hingeht. Das ist nicht so einfach. Und ich glaube, den Vorteil, dass wir da wirklich auch die wirtschaftliche Kraft haben im Gesellschafterkreis, das macht schon viel aus.
Also die Farbe des NG Network Logos gibt die Zielsetzung auf jeden Fall mal eindeutig aus, würde ich mal sagen. Ja, die Zukunft ist grün. Das nehme ich jetzt mal mit. Schönes Abschlusswort. Vielen Dank auch dafür. Man merkt bei euch allen natürlich, dass jetzt Nachhaltigkeit kein Thema ist. Soll man sagen, dass jetzt mal so nebenher so ein bisschen gemacht wird, ne? Sondern dass es tatsächlich Bestandteil eures täglichen Doings ist. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie, es hört sich ja manchmal so an, wenn man sagt, das ist ein Projekt bei uns oder Projektchen, ja, dann schmälert das die Bedeutung eigentlich. Man merkt bei euch dreien auf jeden Fall, dass das Thema eures Alltags ist und euch sehr, sehr intensiv beschäftigt. Vielen Dank dafür, für eure offenen Worte auch dazu, für eure Ausführungen dazu. Ich glaube, das war wieder mal sehr, sehr interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, wir haben alle gemerkt, dass die Logistikbranche häufig zu Unrecht an den Pranger gestellt wird, als dass sie nichts tun würde, sondern es gibt natürlich bestimmte Rahmenbedingungen, die eben auch in der Branche zu schaffen sind. Wir schaffen das nicht alleine als Logistiker, sondern letztendlich nur mit anderen Disziplinen. Aber ohne uns geht es eben auch nicht. Ich glaube, das ist können wir mal so festhalten. Vielen lieben Dank an alle, die hier waren. Vielen lieben Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis bald dann wieder. Tschüss.
Bis dann. Tschüss in die Runde. Ciao. Danke.
Tschüss an alle.